Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Und jetzt ist es mir eine große Freude, unseren heutigen Gastsprecher anzukündigen. Wir haben nämlich heute den tollen Paul Zenker hier am Start, der Teil der Ältestenschaft ist aus der Equippers Kirche in Mainz, in Rhein-Main. Und ich bin mir sicher, dass er heute ein richtig cooles Wort für uns vorbereitet hat. Ein herzliches Willkommen an dich, Paul. Einen dicken Applaus.
Sehr gut, ihr Lieben. Ich freue mich total, dass ich da bin. Ich liebe es. Ich war schon, habe schon lange eine Beziehung zu Berlin, weil meine Tante wohnt in Berlin, tatsächlich in Zehlendorf, schon, keine Ahnung, seit den 70ern. Und mein erster Berlin-Trip, an den ich mich live erinnern kann, war zusammen mit meinem Bruder. Ich war vielleicht 10 und er war 7 und wir sind damals noch mit Pan Am alleine ohne Eltern in den Westen reingeflogen und das war ein großes Abenteuer und kann ich mich erinnern an die erste Situation, als die Mauer gefallen ist, dass ich mit meinem Papa, der hat uns direkt genommen, noch im November und ist hierher gefahren und deswegen habe ich ein großes Herz und ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass ich zu euch kommen darf, weil es mir einfach ein echtes Anliegen ist, zu sehen, wie die Kirche in Berlin blüht. Ich weiß, es ist eine schwierige Zeit und ich habe eine Botschaft mitgebracht, von der ich hoffe und glaube, dass sie dir hilft, etwas in Bewegung zu setzen. Bevor ich dazu komme, stelle ich mich noch ein bisschen kurz vor. Also, ich bin Mitte 40, 46 genau. Mein Name ist Paul. Ich bin verheiratet mit Sabine. Die sitzt hier vorne und wir haben zusammen drei Kinder, die sind alle gut versorgt. Ich glaube, ich habe ein Foto mitgebracht. Mal gucken, ob der Jonathan, ich konnte mich nicht entscheiden. Such einfach eins aus und schmeiß es auf den Schirm. Wir haben zwei Teenager-Mädels, die sind 14 und 17 und einen Jungen, der ist 8 und ist so wie eure Jungs voll im Fußballfieber im Moment und ist heute jetzt auf dem Kindergeburtstag und wir hoffen, dass nichts passiert, weil wir sind alleine hier heute und ich freue mich. Also ich bin, ich habe tatsächlich Physik studiert, das heißt, ich habe einen Background naturwissenschaftlicher Art. Ich bin schon lange ein Kind der Kirche, von der ich bin. Ich bin mit Anfang 20 zum Glauben gekommen. Und aus dem Jugendkreis, der sich dann formiert hat, ist quasi die Equippers Kirche in Mainz oder in Rhein-Main geworden. So bin ich schon seit Jahrzehnten zusammen mit Tore und den anderen am Start. Und deswegen, kann ich euch sagen, Tore ist für mich ein Pastor, er ist für mich ein Freund, er ist für mich ein Begleiter und ich glaube, dass er euch wirklich helfen kann, zu sehen, was sind die nächsten Schritte hier in Berlin und deswegen soll ich euch auch ganz herzlich grüßen von ihm und den anderen aus Mainz und Rhein-Main, wir sind zwar etwas in der Ferne, aber wir feuern euch an und wir lieben es zu sehen, was neu aufblühen kann in dieser Zeit jetzt. Und ich will euch, eine Sache will ich euch sagen und das tun die nicht. Ich weiß, die Situation war schwierig, aber hier sind Leute, die kämpfen, dass das weitergeht. Ich habe gehört, was Hanna, Lukas, Joachim, Petra, Christian, Jonathan, da sind noch mehr, aber gebt mal allen einen Applaus, die im Moment alles dafür geben, dass das, was Gott hier begonnen hat, nicht nur weitergeht, sondern auf das nächste Level. Vielen, vielen Dank an euch. Ich selbst bin auch Ältester bei uns in Mainz und ich weiß, was manchmal daran passiert, wenn Gemeinden in der Krise sind und das braucht viel Kraft und deswegen supportet sie, wo immer ihr könnt, feuert sie an, helft ihnen praktisch. Wenn man eine Familie hat, braucht man manchmal einfach auch wirklich ganz, ganz praktische Hilfe. Aber heute ist tatsächlich mein Gebet für dich, dass du mit einer neuen Perspektive nach Hause gehen kannst, dass du neuen Mut und vor allem ein Wort, es ist ein schönes deutsches Wort, also das ist das Wort mit neuer Tatkraft nach Hause kommst. Sag mal Tatkraft. Ich weiß nicht, ob ihr diese Übungen in Berlin mögt, dass der Prediger immer was vorspricht und du musst es nachsprechen. Das ist in Mainz auch nicht sehr beliebt, aber ich mache es immer trotzdem. Also deswegen, ich erspare dir noch, du musst jetzt deinen Nachbarn noch nicht umarmen oder irgendwelche anderen Sachen machen. Mal gucken, was mir noch so einfällt heute. Aber mein Gebet ist, dass du mit Tatkraft eine Kraft, die in eine Tat mündet. Also, dass Gott dir Kraft gibt, einen Blick, einen Mut und dass du anfängst, etwas zu tun daraus. Das ist das, was ich mir wünsche für euch. Und die Predigt ist aus einer Serie, die haben wir gehalten, die heißt Macher. Und zwar, ich weiß nicht, Macher sind Leute, die etwas machen. Ist ganz einfach. Und ich würde gern einfach mal wissen, wenn ich sagen würde, bist du eher ein Macher oder bist du eher ein Denker? Wer von euch ist eher ein Macher? Würde mal einfach melden. Normalerweise müssen die Macher gleich aufstehen, aber ich sag mal, und wer von euch ist eher so auf der Denkerseite? Und wer von euch denkt noch darüber nach, ob er sich am liebsten gar nicht melden soll? Ich kann euch sagen, vor ein paar Wochen hat Tore die Frage gestellt in Mainz und ich habe mich nicht so gemeldet, weil bei Macher kommen mir so Leute ins Gedächtnis und ich habe mal unsere neue Enzyklopädie ChatGPT gefragt nach Machern und es kommen eigentlich nur amerikanische Unternehmen, jetzt Elon Musk ist in aller Munde, Jeff Bezos, ich glaube es kam noch Bill Gates, ist schon ein bisschen länger her, aber eigentlich kamen erstmal nur Amerikaner, habe ich gesagt. Und alle von denen waren so Leute, wo ich gedacht habe, also richtig identifizieren will ich mich mit denen, vielleicht gerade aktuell nicht, aber vielleicht. Und aber es ist eine Sache in uns, Macher sind Leute, die Dinge anpacken und umsetzen, statt zu lange zu denken oder nur drüber zu reden. Und darin steckt doch einiges Positives, vor allem wenn man sich dann anschaut, was ist so das Gegenteil eines Machers. Und ich glaube nicht, dass es der Denker das Gegenteil ist, weil ich denke, wenn du was gut machen willst, solltest du vorher drüber nachdenken. Manche Macher machen und denken danach drüber nach, kann man auch machen. Wenn du nur denkst und gar nichts tust, ist es auch nicht. Aber wenn du gut durchdacht in etwas reingehst, ist es von Vorteil. Deswegen glaube ich, ist es gar nicht ein Gegensatz, sondern es ist etwas, was Gott uns gegeben hat, Dinge zu machen. Und jetzt will ich dich ein bisschen überzeugen, dass das auch so ist. Seid ihr dabei? Also, ich habe angefangen, weil wir sind ja in einem Gottesdienst, habe ich die Bibel aufgeschlagen, ganz vorne. 1. Mose 1, Vers 28 und habe Folgendes gelesen. Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere auf der Erde. Der erste Auftrag an die ersten beiden Menschen war ein Auftrag, dass sie etwas machen sollten. Und in dem Moment war die Welt noch in Ordnung. Also das Machen und das Mühen hat primär gar nichts damit zu tun, dass die Welt kaputt gegangen ist, dass die Menschen sich abgewandt haben und sie nicht mehr in dem Zustand sind, sondern es war von Anfang an unser Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Um fruchtbar zu sein und sich zu mehren, muss man etwas machen. Das ist sehr freudig meistens, aber es hat etwas mit Machen zu tun. Auch den Garten, den Gott ihnen gegeben hat, der musste bewirtschaftet werden, geordnet werden. Sie mussten sich drum kümmern, wo sind welche Tiere, wie wird da was angebaut. Ich glaube deswegen, dass es von Anfang an in uns angelegt ist, nicht nur über Dinge etwas nachzudenken, sondern sie auch zu tun. Und dann habe ich weitergelesen in Prediger 3 von König Salomo, einer der weisesten Leuten, der reichsten Menschen, der alles ausprobiert hat in seinem Leben und er hat ein Fazit. Er schreibt dieses Buch Prediger so am Ende seines Lebens. Ich will es dir raten, wenn du in depressiver Stimmung bist, dann dies es besser nicht, weil er ist selbst so ein bisschen am Hadern mit allen Dingen. Aber eins schreibt er in Prediger 3, 22, so erkannte ich, dass es nichts Besseres für den Menschen gibt, als sich an den Früchten seiner Arbeit zu freuen. Dazu sind sie auf der Welt. Wir sind auf der Welt, um uns an den Früchten der Arbeit, das ist ein schlimmes Wort, gell? Sagt mal alle Arbeit, Arbeit, an den Früchten der Arbeit zu freuen. Das ist das, was Gott uns gegeben hat. Ich glaube nämlich nicht, dass es ein schlimmes Wort ist, sondern dass es etwas ist, was er sagt, hey, und du siehst, wie es ihm schlecht geht in dem Buch und er stellt alles in Frage. Aber er sagt, eigentlich sind wir dazu da, das zu genießen, wenn wir etwas gearbeitet haben und die Früchte zu sehen und zu ernten am Ende. Und tatsächlich ist es so, arbeite quasi mit lauter, unter meiner Woche mit lauter Ingenieuren, ich würde sagen lauter Nerds zusammen. Wir entwickeln Elektronik und schreiben Software und so weiter und so fort. Und manchmal, da ich einen Bürojob habe, ist es sehr schwierig, am Ende meines Tages manchmal die Früchte meiner Arbeit auch zu sehen. Deswegen gehe ich an manchen, ich habe nur eine To-Do-Liste und an manchen Tagen ist die deutlich länger abends als morgens, obwohl ich den ganzen Tag versucht habe, Punkte runterzukriegen. Und das ist sehr frustrierend. Manchmal schaue ich fast neidisch auf Leute, die mit ihren Händen etwas arbeiten können. Das ist mir leider nicht so gegeben. Ja, wir haben einen Freund von uns, der ist Schreiner, der baut am Tag so und so viel Möbel oder Türen, geht am Abend heim und kann gucken, wow, das habe ich gearbeitet, geschafft. Und das ist das, was Gott uns geben will. Und tatsächlich haben wir aber in uns so eine innere Kraft, die uns träge macht. Und es gibt so viele Kanäle, in denen sich diese Trägheit abspielen kann. Wie viele Seiten ich in meinem Handy durchgeflippt habe. Und oft sehe ich ja dabei Leute, die, ob es jetzt die echte Frucht oder die scheinbare Frucht ihrer Arbeit haben, in den sozialen Medien anpreisen und sich selbst. Und ich fühle mich danach so leer und frustriert. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass Gott uns gemacht hat, das zu genießen, was wir getan haben. Und deswegen will ich euch heute, was ich erkannt habe, wie können wir so ein Macher werden und wie können wir den richtigen Zeitpunkt finden, vom Denken ins Machen zu kommen und was brauchen wir dafür? Ein Vers habe ich noch von König Salomo aus Prediger 11, Vers 4. Wer immer nach dem Wind sieht, wird nie säen. Und wer immer auf die Wolken achtet, wird nichts ernten. Hier drin ist das Bild von einem Bauern, der sein Feld bestellt und er will säen. Und wenn du säen willst, ist dein Feind der Wind. Ist relativ klar, wenn du aussehst und es ist viel Wind da, dann landet es nicht da, wo es sein soll. Es kommt nicht an, vielleicht wird es direkt bedeckt, was auch immer. Und wenn du dann erntest, also er hat es dann irgendwann geschafft, ja, wenn du quasi Monaten jeden Morgen auf den Wetterbericht schaust und sagst, nee, ist irgendwann zu spät, hast du nicht gesät. Gut, Schritt 1 geschafft. Aber auch beim Ernten, da ist dein Feind der Regen. Und wenn du dann immer schaust, ist es regnet, weil die Ernte soll nicht nass sein, sie schimmelt dann, so kannst du sie nicht richtig einholen. Es gibt irgendwie so einen Zeitpunkt, den du treffen musst. Nicht zu früh, nicht zu spät. Und das hindert uns oft, in die Sachen hineinzukommen. Und Jesus selbst sagt auch und spricht von diesem Macherprinzip oder dem Umsetzen in Matthäus 7. Und fordert uns auch auf, weil alles andere war Altes Testament, keine Angst, ich komme auch mit Neuem Testament aus Mainz zu euch, sagt Jesus, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein, das ist ein schlimmes Wort, Dummkopf. Jesus beschimpft uns. Ist ein Dummkopf, wie ein Mann, der ein Haus auf Sand gebaut hat. Und wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Es gibt hier eine Komponente und das ist tatsächlich schon der erste Schritt, der uns zu Machern macht, ist zu hören. Und hier gibt es aber scheinbar einen Unterschied. Zwei Menschen hören, einer handelt danach, der andere handelt zwar auch, weil beide haben ein Haus gebaut, aber irgendwie entspricht das zweite Haus nicht dem Reden Gottes oder er hat es auf den falschen Ort gesetzt. Und das eine ist stabil und das andere klappt zusammen. Aber der erste Schritt, mir geht es gar nicht so, ich will mich nicht in, das ist auch eine tolle, könnt ihr auch mal lesen, die Bibelstelle, aber da will ich heute nicht reingehen, aber ich will dir sagen, auf Gott zu hören und danach zu handeln, was er gesagt hat, ist essentiell. Manchmal handeln wir irgendwas und das ist auch nicht zielführend. Das heißt, die erste Komponente ist zu erkennen, was sagt mir Gott. Also, ich habe euch 4 Punkte mitgebracht. Was muss ein Macher wissen? Oder wie kannst du vom Denker, vom Zögerer, vom Zauderer, das ist eine Mischung, Zauderer und Zögerer, wie kannst du zum Macher werden? Und das erste ist, Gott zu fragen, wo geht's lang? Wo geht's lang? Was sagt Gott zu mir? Weil das ist das Wichtige, sonst handelst du und baust irgendwas und es steht irgendwo und es ist aber gar nicht der Ort oder nicht die Grundlage, die Gott für dich hat und du merkst es gar nicht. Wisst ihr, in diesem Hausvergleich, ich war schon oft in Amerika werden die Häuser oder in den USA anders gebaut als in Deutschland, deswegen sind auch die Naturkatastrophen oft haben schlimmere Auswirkungen, weil diese Häuser aus ja, im besten Fall aus Holz bestehen, im Vielteil aus Pappe und so weiter. Und, aber du kannst die von außen sehen, die super aus. Du kannst nicht unterscheiden, ist das Haus jetzt aus Ziegelstein gebaut oder ist es aus Pappe gebaut. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir für unser Lebenshaus wissen, das ist das, was Gott mir gesagt hat. Nicht das Haus zu bauen, was der Nachbar hat und es so schick und schön zu machen, wie es geht, sondern von Gott zu wissen, das soll ich bauen, in diese Richtung soll es gehen. Und ich glaube, dass Gott nicht zögerlich ist, zu uns zu sprechen. Es gibt so viele Möglichkeiten, ihn zu hören. Und weißt du, auch wenn ich Gott selten oder eigentlich noch nie auf meinem Audiokanal gehört habe, so spricht er zu mir, wenn ich sein Wort lese. Ich kann dir eine Sache sagen, du bist heute hier, herzlichen Glückwunsch. Weil mein Gebet war heute, dass Gott mich benutzt, um dir etwas von ihm zu offenbaren. Und hier sind so viele wunderbare Leute um dich herum. Und oft in meinem Leben habe ich mir so sehr gewünscht, dass Gott direkt zu mir spricht, aber er hat andere ganz einfache Leute dafür benutzt. Und es ist so wichtig, Gott diese Gelegenheiten zu geben, jeden Sonntag hierher zu kommen, vielleicht in der Kleingruppe, in der Group zu sein. Da habe ich, manchmal haben Leute mich provoziert, aber ich habe am Ende gemerkt, wow, da war Gott irgendwie drin und hat mich auf was hingewiesen. Jeder von euch hat wahrscheinlich eine Bibel, da kannst du selbst reinschauen. Das heißt nämlich das Wort Gottes, wo Gott zu dir sprechen möchte. Und ich glaube, wir können seine Stimme hören, denn wir sind sein Kind. Amen. Und jetzt habe ich noch eine Story für euch mitgebracht, die wollen wir jetzt durchschauen, denn die Predigt heißt eigentlich, Macher können auf dem Wasser laufen. Okay, jetzt könnt ihr mal, alle, die schon lange im christlichen Kontext unterwegs sind, haben vielleicht schon eine Ahnung, aber ich will dich heute einladen, mal die Geschichte so zu hören, als ob du sie noch nie gehört hast. Wer ist schon seit Kind in der Kirche, kann ich mal sehen. Wer ist eigentlich erst vor kurzem dazugekommen oder sage ich mal ab den 20ern erst? Gut, ihr Lieben, ihr seid diejenigen, die nicht, deren Denken noch nicht verschoben ist. Weil wir wollen uns die Geschichte anschauen. Wir wollen uns die Geschichte anschauen von Petrus, wie er auf dem Wasser läuft. Oder Jesus läuft auf dem Wasser und Petrus. Und alle, die im Kindergottesdienst schon immer sind, für die ist es normal, dass Jesus auf dem Wasser laufen kann. Für die ist es normal, dass seine Jünger ihm hinterherlaufen. Ich kann dir sagen, das hat mein naturwissenschaftliches Studium mir gezeigt, du kannst nicht auf dem Wasser laufen. Du kannst auf dem Wasser laufen, wenn du an einem Boot hängst und so mit 30 km/h mit so Brettern übers Wasser gezogen wirst. Aber im Normalfall, das nur als Einleitung, Menschen können nicht auf dem Wasser laufen. Okay, und jetzt schauen wir uns so die Geschichte mal an, die Matthäus uns beschreibt in Matthäus 14. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Leute nach Hause entließ. Dann stieg er alleine in die Berge hinauf, um dort zu beten, und als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort. Wir merken uns das, Jesus ging hoch und dann wurde es dunkel, das brauchen wir später, einmal merken. Ja? Okay. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an und sagte, es ist gut, ich bin es, hab keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus, und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Okay, wir fangen nochmal vorne an. In dieser Situation, sie beginnt etwas früher. Jesus hat eine schlechte Nachricht bekommen. Sein Cousin Johannes der Täufer wurde exekutiert vor kurzem. Jesus merkt, er muss mit dieser Trauer umgehen und versucht alleine zu sein. Er setzt auf die andere Seite des Sees über, aber leider ist die ganze Crowd schon da Er predigt den ganzen Tag, das Essen geht aus, 5000 Männer plus ihre Familien werden von ein paar Broten und Fischen gesättigt. Aber Jesus ist eigentlich innerlich immer noch in dem Problem. Er weiß, er muss mit dieser Trauer umgehen. Und jetzt macht er eins und er schickt die Jünger weg. Und er sagt sofort, als die Veranstaltung fertig ist, es ist sogar noch hell, schickt ihr sie weg, mit dem Boot zurückzusetzen, damit er alleine sein kann. Und er bleibt alleine, er prozessiert irgendwie das, was er einen Tag vorher an Nachricht bekommen hat, betet. Und währenddessen geraten die Jünger in einen Sturm. Jetzt, ich habe recherchiert. Normalerweise muss man über den See Genezareth, um überzusetzen. Mit einem Motorboot ist es eine halbe Stunde, mit einem Segelboot anderthalb Stunden. Wenn du ruderst, 2 bis 4 Stunden. Wenn sie im Hellen losgelegt haben, ja, um 18 Uhr oder was, dann sollten sie spätestens um 10 drüben sein. Nachts um 3 kommt Jesus ihnen entgegen. Das heißt, sie hatten ein echtes Problem. Und diese Jungs waren nicht so wie ich, die zum ersten Mal im Ruderboot sitzen. Die wussten, wie das geht, weil es war ihr Job. Das heißt, sie waren in einer verzweifelten Lage. Aber ich will dir sagen, sie sind losgefahren, weil Jesus es ihnen gesagt hat. Sie wussten, sie hatten gehört, fahr los. Und sie wussten auch wohin, auf die andere Seite. Und ich glaube, deswegen waren sie in dem Problem drin. Sie haben sich das nicht selbst bereitet, sondern sie sind auf dem Wort Jesu, auf seine Richtung gegangen. Währenddessen kommt Jesus, also sie sind in diesem starken Wind im Seegang und dann kommt jemand auf dem Wasser ihnen entgegen. Jetzt ist es ein Sturm, da konnte man nicht so genau sehen. Und was würdest du denken, wenn plötzlich jemand auf dem Wasser dir entgegenkommt und du bist nicht daran gewöhnt, dass Menschen auf dem Wasser leben und er hatte vielleicht noch was Weißes an. Sie schrien, da ein Geist, sie sind in Panik geraten. Manchmal ist es vielleicht so, wir sind im Auftrag Gottes unterwegs, wir sind im Sturm, Gott schickt einen Retter und wir bekommen Angst, weil wir nicht damit rechnen. Und Jesus sagt zu ihnen, es ist alles gut. Ich glaube nicht, dass er es gesagt hat, weil es war ein Sturm. Ich glaube, er hat geschrien zu ihnen. Ich bin's, keine Angst. Er war vielleicht ja noch 40, wie alt konntest du schauen? Vielleicht 40, 50 Meter. Sie sehen, da ist irgendjemand auf dem Wasser. Und sie geraten in Panik. Und Jesus ruft ihnen zu, keine Angst. Und für mich, bis dahin kann ich ja noch so halbwegs mit. Okay, Jesus konnte auf dem Wasser laufen. Er war der Sohn Gottes. Ich weiß nicht, was er setzen wollte an Zeichen. Aber jetzt wird die Geschichte richtig absurd. Ja. Ihr wisst ja, wie es weitergeht. Das ist ein bisschen das Problem. Petrus, der Leiter unter den Jüngern sozusagen, oder der Erste unter den 12, der immer der Verrückteste war. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, was hat ihn geritten in dem Moment? Die Rettung ist gerade auf dem Weg, ihr Leben schien bedroht und er ruft ihm zu, Herr, wenn du es bist, lass mich zu dir kommen. Ich denke, Alter, warum? Warum? Im Sturm, in der Katastrophe, die scheppen das Wasser aus dem Boot raus die ganze Zeit und er ruft ihm zu, wenn du es bist, befiehl mir zu kommen. Und Jesus sagt, komm, dieses Wort. Ich will dir sagen, ich habe ein Experiment gemacht mit ChatGPT. Du kannst mal das Bild auf die... Ich wollte eine Szene haben, die diesen Moment vergegenwärtigt. Und das ist dabei rausgekommen, das war Versuch Nummer 6. Also die wurden absurd. Das Boot da hinten, weiß ich nicht so genau, wo das herkommt. Ja? Eigentlich sollten 12 da drin sitzen. Aber die anderen waren noch viel schlimmer. Zwischenzeitlich stand Jesus auf dem Felsen und so weiter. Aber das war ganz gut. Den Heiligenschein, den er so hatte, den habe ich noch weggekriegt. Aber ich wollte diesen Moment sehen, weil ich diese Spannung in Petrus, was hat ihn geritten zu sagen, lass mich zu dir kommen. Und nicht zu sagen, Jesus, komm zu mir. Und alles wird gut, sondern er erkannte irgendwas in ihm, sagte, ich will jetzt rausgehen. Und ihr guckt, zumindest schauen die beiden rechts so verstört, wie ich mir das vielleicht vorstellen könnte. Aber Petrus suchte ein Reden Gottes im Sturm für sich und er bekam eins. Warum auch immer hat er aber eine Frage aufgeworfen, die eigentlich zur Lösung der Situation überhaupt nicht beiträgt. Aber ich will dir eins sagen und Ich glaube, dieses Wunder ist entscheidend, weil für Petrus wurde diese Situation von Jesus läuft auf dem Wasser und ich habe es gesehen oder ich habe ihm ins Boot geholfen, wird die Situation zu ich bin auf dem Wasser gelaufen. Weißt du, was das für einen Unterschied macht? Lies mal die Geschichte in Johannes 6. Da taucht Petrus nicht auf. Johannes berichtet von dieser Geschichte auch, von dieser Begebenheit ganz knapp. Aber da ist nur, Jesus läuft auf dem Wasser, er kommt ins Boot, alles wird gut und sie sind wieder und sie fahren auf die andere Seite. Manchmal, glaube ich, sehen wir diese Spannung zwischen den Evangelien und sie erzeugen Fragen in uns, wieso widerspricht sich die Bibel? Ich glaube, für Johannes, vielleicht hat er das gar nicht so richtig mitgekriegt, aber es war nicht präsent, weil es war nicht sein Wunder. Für ihn war das Wunder, Jesus läuft auf dem Wasser, wow. Für Petrus wurde das Wunder zu, ich bin auf dem Wasser gelaufen. Stellt euch vor, ich glaube, er hat es seinen Kindern, seinen Enkelkindern erzählt. Ich bin auf dem Wasser gelaufen, Jesus macht es möglich. Und ich glaube, es ist so wichtig für jeden von uns. Und das ist der Unterschied, wenn wir ein Macher oder ein Täter von Gottes Wort werden, dass du hast ein Problem, wenn du mit dem Fußzeh auf Wasser gehst. Und ich weiß nicht, ob das Wasser betonfest war oder wie sich das angefühlt hat, auf dem Wasser zu laufen. Aber für Petrus wurde es ein persönliches Wunder, seine Geschichte statt nur eine Geschichte. Und deswegen will ich dich ermutigen, zu suchen, was sagt Gott zu mir? Wo ruft mich Gott heraus in dem, wo ich bin, zusammen mit den anderen im Boot? Hat Gott für jeden von uns, die wir miteinander verbunden sind, ein eigenes Wort, in dem dein Leben zu einem Wunder werden kann? Aber es ist an uns und wie abgefahren, Petrus, wie gesagt, es gab keinen Grund dafür, das zu fragen, außer dass er ein Wunder mehr erleben wollte, was Gott für ihn hat. Und ich glaube, das ist manche Wunder sehen wir nur, wenn wir danach fragen und uns danach ausstrecken und uns verfügbar machen für Gott. Und ich will dich einfach ermutigen, da nicht stehen zu bleiben, selbst wenn du Wunder beobachtest, sondern darin zu suchen, wo ist das Wunder, was ich tun kann. Also das ist Schritt 1. Wo ist Gott oder was sagt er? Schritt 2 ist dann, ein Schritt im Glauben ist immer ein Schritt im Zweifel. Und ich habe eine Kleingroup oder eine Group mit Männern bei uns in Mainz und wir haben uns ausgetauscht über diese Bibelstelle und ich habe das so provozierend reingeworfen und ich habe gesagt, ein Schritt im Glauben ist immer auch ein Schritt im Zweifel und dieses Wort Zweifel war so eine Provokation im Raum. Manche konnten das gar nicht sagen. Nein, ein Schritt im Glauben und ich habe nachgedacht, ein Schritt im Glauben, Jesus sagt, kleiner Glaube genügt. Aber wenn du kleinen Glauben hast, was hast du auf der anderen Seite der Waage? Du hast großen Zweifel. Vielleicht magst du Zweifel, hat so provoziert. Vielleicht sagst du Unsicherheit, Angst, Befürchtung. Ich sehe nur, was alles schiefgehen kann. Aber eigentlich, wir brauchen nur einen kleinen Glaube. Das heißt, auf der anderen Seite stehen Zweifel. Ich weiß nicht, wie sicher sich Petrus wirklich war. Vielleicht hat er geguckt, sind die Rettungsringe da? Ich bin ja schon öfter geschwommen. Weiß nicht, was sein. Aber ich glaube nicht, dass er wusste, dass das funktioniert. Und deswegen will ich dich ermutigen, deswegen diese Timing-Frage, die wir am Anfang, wann sehe ich, wann ernte ich, hat damit zu tun, du wirst nie an den Punkt gelangen, wo du 100% sicher bist, weil dann ist es schon kein Schritt mehr im Glauben, sondern du weißt, dass es funktioniert. Und deswegen will ich dich ermutigen, in den Dingen auch nicht dumm vorzugehen, aber auch nicht ohne Restrisiko, weil das bedeutet, im Glauben zu gehen. Und so läuft Petrus Jesus auf dem Wasser entgegen, auf dem Wort, was Jesus ihm gegeben hat. Er läuft nicht auf seinem Verstand, weil er wusste, dass man nicht auf dem Wasser gehen kann, sondern er läuft im Glauben hinein. Und ich habe in meinem Leben das so oft erlebt, wo ich im Nachhinein sagen würde, es wäre ein Schritt im Glauben. Ich habe jahrelang für eine Firma gearbeitet und irgendwann beschlossen, das Leben funktioniert nicht mehr mit 3 Kindern, Frau, mit dem Anteil, die ich arbeite und bin zu meinem Arbeitgeber und habe gesagt, ich will auf 30, also 4 Tage reduzieren. Waren trotzdem mehr als 30 Stunden meist, aber also ich will auf 4 Tage reduzieren, um für die Kirche zu arbeiten und gleichzeitig haben sie mir ein Riesenprojekt gegeben und hatte. Ich war so unsicher, dass ich gesagt habe, wir machen einen Deal. Ich habe 120 Überstunden, wir arbeiten die erstmal runter in diesem Modus und danach entscheiden wir, wie es geht. Und es hat funktioniert. Aber soll ich dir was sagen? Von außen haben die das Wunder nicht so gesehen. Ich war halt freitags nicht da. Aber in mir kann ich dir sagen, an wie vielen Donnerstagabenden ich wusste, wenn morgen was schief geht, bin ich angreifbar. Weil das heißt, der Zenker, ja, der macht ja immer diese Kirchensachen da. Der ist ja freitags nicht da. Kein Wunder, dass das schief geht. Ich wusste, und es war auch eine technische Schwierigkeit, die ich verstanden habe. Ich gesagt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und deswegen hat dieses Projekt funktioniert. Die Firma hat sich darüber gefreut. Aber für mich wurde es zu einem persönlichen Wunder, weil ich Raum gelassen habe für ein Wunder. Wir haben vorhin gesungen, dieses Lied, Gott ist alles möglich. Und die Wunder, die wir in unserem Leben erleben können, hängen davon ab, wie viel Raum wir geben, dass Gott ihn auch füllen kann. Weil sonst am Ende, weißt du, angenommen, das Projekt hätte funktioniert und ich hätte mit 60 Stunden die Woche dran gearbeitet, wem hätte ich dann dafür gedankt? Vielleicht auch Gott ein bisschen, weil ich ein guter Christ bin. Aber am Ende hätte ich gedacht, ja, du hast halt auch richtig dafür geoxt. Und so wusste ich, ich habe dafür gearbeitet, aber den entscheidenden Punkt hat Gott gesetzt. Weil ich weiß, es wäre sonst nicht möglich gewesen. Und ich will dich einfach ermutigen, die Bereiche in deinem Leben durchzudenken und zu überlegen, wo kann ich Schritte gehen? Wo kann ich vom Denker zum Macher werden? Wo kann ich Gott einladen? Wo kann ich Jesus ein provozierend was zurufen und sagen, Jesus, ich will auf dem Wasser laufen. Und er ruft dich. Aber Petrus hat ihn herausgefordert. Ich glaube, Jesus hätte nicht gesagt, Petrus, komm auf mich zu, sondern es war aus ihm heraus ein Impuls. Und so will ich dir sagen, vielleicht, wenn wir manche Wunder in unserem Leben nicht mehr erlebt hast, wenn du dir zu sicher bist in den Sachen, die du tust, dann bist du vielleicht auch zu sicher unterwegs. Und wenn du dir Wunder wünschst, dann bedeutet es, Raum für Wunder aufzumachen. Manchmal in meinem Zeitmanagement, in meinem Job, manchmal sogar auf meinem Konto auch ein Raum für Wunder aufzumachen. Ich habe Wunder erlebt, wo wir Geld gegeben haben und Gott hat es manchmal auch finanziell zurückgezahlt. Also das ist ja dann positiv zurückgezahlt. Aber das Wunder habe ich nur erlebt, weil ich den Raum aufgemacht habe. Und ich will dich und manche eine Verantwortung zu übernehmen von alle Schritte in meinem Leben, die ich hineingegangen bin in Verantwortung, war immer Zweifel drin, ob ich das kann. Niemals hätte ich gedacht in meinen Teenagerjahren, dass ich irgendwann in Berlin vor Leuten sprechen kann. Gott hat das Schritt für Schritt gebaut und so will ich dich ermutigen. Was ist dein nächster Schritt, den du gehen kannst? Was ist deine Frage an Jesus, wo er dich aufs Wasser rufen kann? Was ist das, was er für dich, wo er ist? Und dann, die Geschichte geht weiter. Jetzt läuft ja Petrus auf dem Wasser. Stell dir das vor. Er läuft auf dem Wasser. Vielleicht hat er seit Kind davon geträumt. Kann ja sein, manche Leute träumen, sie fliegen. Manche Leute träumen vielleicht, auf dem Wasser zu laufen. Er war ja schließlich jeden Tag auf dem Wasser. Ja, vielleicht will ich irgendwann mal auf dem Wasser laufen. Und dann kommt Jesus ihm entgegen und er sagt, oh, das wollte ich schon immer. Und dann läuft er los. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Als er sich umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Ich glaube, es ist wichtig und ich will dich einfach ein bisschen abholen. Manche von euch brauchen vielleicht ein Wort von Gott. Manche von euch brauchen heute Morgen Glauben oder einen Impuls zu gehen. Manche von euch aber stehen schon auf dem Wasser und denken, oh, das ist aber ganz schön viele Wellen, ganz schön viel Sturm, ganz schön nass. Und werden unsicher und hey, ich kann es Petrus überhaupt nicht verdenken. Wer weiß, was die Jünger gesagt haben im Boot, als er raus ist. Sagen, hey, Petrus, spinnst du? Guck mal die Wellen! Oh, noch eine hohe Welle! Und er fängt an zu gucken, vielleicht dreht er sich um nach ihnen, schaut nach vorne und Jesus ist weg, weil er war vielleicht hinter einer Welle verschwunden. Und deswegen ist mein dritter Punkt, wenn du auf dem Wasser bist, dann frag dich immer, wo ist Jesus? Verlier ihn nicht aus dem Blick. Und manchmal musst du ihn suchen, weil vielleicht läufst du und er bewegt sich ja auch. Jesus ist nicht statisch. Aber ich glaube, es ist so wichtig, in der Phase, wenn wir gehen, immer wieder uns zu versichern, Jesus, wo bist du? Jesus, bist du noch da? lasst mich auf ihn schauen. Klar, wenn ich auf es gibt so viele Indikatoren, die manchmal dich versinken lassen. Dein Kalender ist es vielleicht für manche ihr Beziehungsstatus, wie es in den Familien aussieht. Manchmal gibt es echte Schwierigkeiten und sie zeigen dir, da sind Wellen. Für manchen ist es der Kontostand am Ende des Monats oder vielleicht sogar schon Mitte des Monats. Und Jesus sagt, schau auf mich. Ich will dir sagen, egal wo du bist, schau auf ihn. Schau auf ihn. Lass dich nicht ablenken. Ja, es ist rough, es ist schwierig, es ist nass, es ist dreckig, es ist kalt, es ist stürmisch, aber Jesus ist da. Wenn du auf seinem Weg läufst, er ist da. Suche ihn, rufe nach ihm. Weil ich will dir eins sagen, jetzt überleg dir, Petrus läuft auf dem Wasser. Das ist ein Wunder, du stehst im Wunder und manche von uns stehen in einem Wunder und erleben Wunder oder das, wie sie leben, ist ein Wunder. Aber ich will dir eins sagen, das Wunder hat nicht die Kraft, dich zu tragen, sondern Jesus hat die Kraft, dich weiterzutragen. Weißt du, ich habe schon Sachen erlebt in meinem Leben. Menschen sind gesund geworden, wenn wir gebetet haben. Ich habe finanzielle Sachen erlebt, wo ich sagen würde, wow, da war Gott drin. Als Kirche haben wir Dinge erlebt, die du nicht anders erklären kannst. Aber ich kann nicht aus dem Wunder den Glauben ableiten für das nächste Wunder, sondern nur von Jesus. Deswegen hilft es ihm nicht zu sagen, wow, ich laufe auf dem Wasser, wow, aber Jesus musste ihn tragen neu. Deswegen nicht das Wunder trägt dich, sondern Jesus, deswegen suche ihn. Und erinnere dich immer wieder daran, Jesus ist da. Ich weiß nicht, was die Wellen in deinem Leben sind, die dich ablenken. Mich lenkt oft ab, auf andere zu schauen, die scheinbar größeren Erfolg in ihrem Leben haben. Vielleicht in ihrer Familie, in ihrer Ehe, ihre Kinder machen immer das, was scheinbar gesagt wird. Du siehst es ja nur von außen, ja. Das kann ich dir schon sagen, da habe ich schon viel gelernt von, weil manchmal sonntags sehen alle super aus und parieren. Aber ich kann dir sagen, ich habe ja selbst eine Familie und oft sehen unsere Kinder sonntags super aus, aber manchmal auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg solltest du vielleicht nicht im Auto dabei sein. Aber was manchmal, oder der Aufbruch aus dem Haus, lass dich nicht täuschen, aber manche der anderen Familien setzen mich unter Druck. Oh, die kriegen das so gut hin. Für mich ist es auch eine Menschenfurcht. Was denken andere von mir? Was denken die anderen von Petrus, dass er auf dem Wasser läuft? Oder auch die Angst tatsächlich zu scheitern, die Petrus ja irgendwie bekommt und einsinkt. Und ich will dich einfach ermutigen, an Jesus dran zu bleiben, selbst wenn du im Wunder unterwegs bist. Denn diese Zeitspanne ist meist viel länger als der erste Schritt nur zu gehen. Und dann will ich dir sagen, dann gibt es den vierten Gedanken, den ich habe, wie wir zum Macher werden wollen, habe ich genannt, Stolz hilft nicht weiter. Rufe um Rettung, bevor du untergehst. Als er sich umsah, Petrus, und die Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich! Schrie er, hab's ein bisschen leise gemacht. Rette mich! Ich weiß nicht, wie man das ruft. Hilfe! Weil Jesus war nicht mehr zu sehen, er sinkt ein und er ruft. Und manche von uns sind zu stolz zu rufen. Weil da sind andere Zuschauer, die vielleicht schon darauf warten, mal gucken, was da jetzt rauskommt. Und dann kommt das raus, was alle anderen glauben, weil du es plötzlich auch geglaubt hast, was du da eigentlich machst. Aber Petrus war sich nicht zu stolz zu rufen, während er am Untergehen war. Nicht, als er schon unten drunter war, da hätte man nur noch Luftblasen gehört. Und weißt du was, weißt du, wie Jesus reagiert? Wir lesen sofort, streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Am Anfang war er noch so 50, 60 Meter entfernt. Er hat ihn aus den Augen verloren. Petrus fängt an zu sinken, er ruft Hilfe und sofort ist Jesus da. Jesus konnte scheinbar auch übers Wasser rennen. Er war sofort bei ihm und er hält ihn fest und er zieht ihn raus. Ich will dir sagen, wenn du am Untergehen bist, zögere nicht. Lass nicht Stolz oder Menschenfurcht oder was auch immer. Du bist sowieso schon, wenn du auf dem Wasser läufst, denken die Leute sowieso schon, du spinnst. Dann lass doch nicht zu, dass diese Gedanken, was andere über dich denken oder dein Stolz dich definieren und sagen, du kannst doch jetzt nicht um Hilfe rufen. Du bist doch selbst dran schuld, weil du bist doch auch rausgegangen. Jesus ist da. Du bist auf Gottes Wort gegangen, auf seinem Ruf. Deswegen rettet er dich sofort. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Dann kommt noch ein Satz, ich weiß nicht, warum der da ist. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus, warum hast du gezweifelt? Und ich dachte, hey Jesus, alle anderen sitzen im Boot, keiner ist rausgegangen. Aber ich glaube von zutiefstem Herzen, Jesus hat sich gefreut über diesen Petrus, der ihm entgegenkam. Und er hat in dem Moment gezweifelt und ich glaube, Jesus wollte ihm sagen, hey, hättest du mich im Auge behalten, hättest du den ganzen Weg bis zu mir kommen können. Und er holt ihn raus, setzt ihn ins Boot, der Sturm hört auf und sie fahren rüber. Ich glaube, und deswegen glaube ich auch, dass da Zweifel war. Ich habe gesagt, großer Zweifel, kleiner Glaube ist oft das, was schon genügt. Es muss gar nicht großer Glaube, kleiner Zweifel sein, sondern er sagt, den Glaube wie ein Senfkorn, ganz klein genügt, um den Schritt zu gehen, in den Zweifeln, wo du stehst. Wohlwissend, ich gehe auf Jesus zu, wenn ich ihn im Auge behalte, dann ist es mehr als die Umstände. Solange ich ihn sehe, ist er größer als die Wellen, größer als der Sturm, größer als die Probleme. Und selbst wenn ich nicht mehr kann und untergehe, es ist nur ein Wort, ein Rettungsruf entfernt und er rettet mich und zieht mich raus. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst oder was Gott in dir berührt hat. Ich glaube, er ist hier mit seinem Geist und er möchte dir helfen, aus mancher Frustration herauszukommen, wo du sagst, hey, ich denke schon so lange drüber nach. Oder ich bin in den Dingen, die ich jetzt mache, vielleicht sogar gut, aber eigentlich ist mir langweilig da drin. Oder ich fühle mich öde. Und ich glaube, Gott will dir etwas geben, was du tun kannst. Es gibt so viel zu tun in dieser Welt. In dieser Stadt, in unserem Land, so viele Menschen, die meisten Menschen, die Jesus brauchen, sind gar nicht hier heute Morgen. Und Gott will dich gebrauchen, um einen Schritt möglich zu machen, etwas zu tun mit deinen Händen, mit deinem Herz, mit deiner Persönlichkeit, mit dem, wer du bist. Er will dich benutzen. Manchmal frage ich mich, hast du eigentlich niemanden Besseren? Und dann sagt Jesus, nee. Aber wenn ich in dir bin, ist es möglich. Und du kannst der Schlüssel sein für andere Menschen. Aber es bedeutet, dass du dich aufmachst, zu hören. Vielleicht ist heute Morgen für dich dran, von Gott zu empfangen. Ich brauche ein Wort, ein Kommen. Wo soll ich hineinkommen? Vielleicht ist dein Schritt heute Morgen zu sagen, ich weiß eigentlich ganz genau, was ich tun müsste. Ich stehe an der Reling von meinem Boot, ich halte mich noch fest, aber ich möchte eigentlich einen Schritt gehen. Und vielleicht will Gott dir einen Impuls geben, heute Morgen den Mut zu gehen. Vielleicht bist du schon auf dem Wasser unterwegs und denkst, wo ist eigentlich Jesus? Er will dir heute Morgen neu begegnen und zeigen, wo du bist. Und vielleicht bist du am Untergehen. Vielleicht hast du noch nie Jesu Hand ergriffen, dann würde ich dir sagen, du hast gleich die Chance, das zu tun. Aber zuerst möchte ich gerne euch alle adressieren. Und vielleicht schließt ihr mal kurz die Augen und ich glaube, Jesus ist jetzt hier. Ich danke dir, Jesus. Dies ist jetzt ein Ort, auch wenn wir versammelt sind aus allen Richtungen dieser Stadt, die unterschiedlichsten Situationen mitbringen. Aber weil wir heute Morgen zusammen sind, bist du hier. Berührt hier jetzt dein Himmel, die Erde. Berührst du jetzt unsere Herzen. Und ich will dich einfach einladen, wenn du sagst, Jesus, ich brauche ein Wort von dir. Ich brauche ein Kommen, ich brauche eine Richtung, dann steh jetzt einfach auf. Das ist ein Zeichen, Gott zu signalisieren, hier bin ich. Ich brauche dein Wort, ich brauche dein Reden. Danke, Heiliger Geist, du bist hier. Rede du, Herr. Zieh du jeden Einzelnen zu dir, Herr. Gib die Richtung neu aus. Lege jetzt Worte in die Herzen hinein, erinnere sie, schenke du ein Bild von dir, Herr. Ein Reden von dir, Herr. Antworte auf diesen Schreien. Jetzt selbst, Herr. Oder auch durch die Worte, die andere sprechen werden in den nächsten Tagen, in dieser Woche, Herr. Begegne dieser Frage, Herr. Wohin, Herr? Was ist der nächste Schritt? Danke, Jesus. Und wenn du eigentlich weißt, das ist mein Schritt, den muss ich gehen und du brauchst Mut, stell dich einfach jetzt auch hin. Dein Gott ist hier. Vater, wie Petrus wollen wir den Mut finden zu sagen, ich gehe den Schritt hinaus. Ich mache mich angreifbar, ich mache mich verletzlich. Ich lasse meinen Stolz jetzt los und sage, ich will gehen mit dir in das hinein, was du für mich hast. Und Herr, für alle, die jetzt, die auf dem Wasser laufen im Moment schon, wenn du das bist, dann will ich dir sagen, Gott ist da. Er sieht dich. Er sieht dich. Du bist auf dem Wasser unterwegs, Gott sieht dich. Er hat dich im Auge. Und er will dir neu zeigen, wo er ist in deinem Chaos, in deinem Sturm. Suche ihn. Er will dir Sicherheit geben. Er ist da. Er ist nicht überrascht von dem Sturm. Er ist nicht überrascht davon, dass du Angst bekommen hast. Er ist nicht überrascht davon, dass du unsicher geworden bist. Jesus war selbst Mensch. Er kannte all diese Gefühle. Und er will dir das geben, was du brauchst, um weiterzugehen. Er will sich dir neu offenbaren. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich brauche Rettung von Jesus, dann will ich dir sagen, die gute Nachricht ist, es ist nur ein Wort, ein Gebet, ein Ruf von dir entfernt. Jesus in mein Leben einzuladen, mit 19 war das Beste, was ich je getan habe. Auch wenn ich durch manche Stürme gegangen bin, er hat mich immer festgehalten und gerettet. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen. Du hast noch nie gesagt, Jesus, ich brauche deine Rettung. Ich brauche dich als meinen Herrn, als meinen Retter, als meinen Erlöser. Ich habe Sachen auf mich aufgeladen, mit denen ich nicht klarkomme. Und andere Leute haben ihre Mist auch auf mich abgeladen und ich komme damit nicht mehr klar. Ich brauche Rettung. Dann hast du gleich die Chance, Jesus einzuladen. Vielleicht bist du auch hier heute und sagst, hey, war mit Jesus unterwegs, aber ich habe es verloren und ich will ihn heute Morgen neu einladen und neu bitten, mein Retter, mein Erlöser zu werden. Dann wollen wir das so machen. Ich bitte euch alle im Raum, die Augen zu schließen und ich werde gleich bis 3 zählen und wenn ich bei 3 bin, dann kannst du als ein Zeichen für Gott, für Jesus sagen, deine Hand einfach weit hochstrecken und damit signalisieren, das bin ich, Jesus, ich brauche deine Rettung heute Morgen. Ich werde das sehen, mich freuen für Jesus, weil er physisch nicht hier ist gerade, aber er freut sich und ich will das ausdrücken. Und dann wollen wir ein Gebet sprechen, ich bete es vor und die ganze Kirche betet es nach. Du bist nicht alleine darin, weil wir alle müssen diesen Ruf nach Rettung immer wieder erneuern, aber Jesus wird das hören und heute dich mit ihm verbinden. 1. Jesus ist jetzt hier. Er streckt dir seine Hand entgegen. 2. Jesus liebt dich. Er lädt dich ein, nicht mehr alleine unterwegs zu sein, sondern ihn einzuladen, ihn zu ergreifen, gerettet zu werden, der Herr deines Lebens zu werden, alles zu nehmen, was auf dir liegt und du kannst es auf ihn abladen. Und 3, wenn du das bist heute Morgen, dann streck deine Hand weit hoch und sag, Paul, das bin ich. Vielen Dank, ich habe dich gesehen. Ist noch jemand da, der sagt, Jesus, ich brauche dich. Werde du mein Retter. Danke, danke ihr beiden. Ich habe euch gesehen. Gott segne euch. Ist noch jemand da? Jesus lässt dich nicht ertrinken. Ergreife seine rettende Hand. Danke, Jesus. Lass uns aufstehen, alle zusammen. Und wir beten mit denen, die sich gemeldet haben heute Morgen, dieses Gebet zusammen und unterstützen sie darin, diesen Ruf nach dem Retter auszudrücken. Seid ihr dabei? Jawohl. Lieber Jesus, nochmal alle. Lieber Jesus, hier bin ich und sage dir, ich brauche dich. Sei du mein Retter, sei du mein Erlöser, sei du mein Herr. Befreie mich von meiner Schuld, was ich falsch gemacht habe und von allem, was andere auf mich geladen haben. Gib mir deine Freiheit. Ich bin dein Kind und freue mich darüber. Von ganzem Herzen. Amen. Amen. Lass uns mal allen einen Applaus geben heute Morgen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.